Zweiter Komplex. Wer gefährdet eigentlich die Sicherheit des Westens? Ja, dieser eigentümliche, gläubige Anti-Imperialismus. Und davon will ich eben sagen, wie der Westen, also in These 1, wie der Westen die unbedingte Unantastbarkeit seiner Staaten und Staatlichkeit und seiner militärischen Handlungsfreiheit auf dem ganzen Globus beansprucht. So entsteht ihm, so erwächst ihm auf der anderen Seite ein eigentümlicher Feind. Ein Feind, der sich aufstellt schon auf Basis dessen, dass der Westen die ganze Welt beherrscht. Also diese Feinde hat der Westen sich wirklich geschaffen. Wodurch? Dadurch, dass er in der ganzen Welt präsent ist, dass er die ganze Welt für seinen Kapitalismus herrichtet, dass er alle Staaten des Globus dafür benutzt und den Staaten auf dem Globus dadurch alles Mögliche passiert, aber so manchen Ländern und Gesellschaften ein ziemlicher Ruin droht. Oder was heißt droht? Passiert, dort einreißt. Denk mal, was ist das überhaupt für ein Standpunkt, dieser gläubige Anti-Imperialismus? Der Islamismus. Oder was ist überhaupt die Sache, die man politischer Islam nennt? Der politische Islam. Das sind Menschen, die denken politisch. Nicht gläubig. Wer bloß glaubt, geht in die Moschee und ist damit zufrieden. Der politische Islam, da wird die Religion zu einem politischen Programm. Und welcher Art ist das Programm? Oder welcher Art ist, sagen wir erstmal noch vorher, welcher Art ist die Diagnose? Warum muss denn der Glaube politisch werden? In der Sicht dieser Typen im Nahen Osten, in der ganzen islamischen Welt. Letzten Endes von den Philippinen, da gibt es welche bis nach Marokko. Soweit der Islam reicht, gibt es diese Sorte Kritik. Das sind Leute, die sehen ihre Gesellschaften in einem ganz schlechten Zustand. Und sie führen diesen schlechten Zustand darauf zurück, dass die Ungläubigen aus dem Westen mit ihrem Geld ihre Länder dominieren, sich ihre Regierungen kaufen, ihre Militärbastionen mitten in den islamischen Raum hineinpflanzen und dass sich die islamischen Völker nicht angemessen dagegen wehren. Der politische Islam ist immer eine Kritik der Penetration der islamischen Welt durch die ungläubigen Imperialisten. Aber es ist immer genauso eine Selbstkritik der islamischen Welt, die eben sagt, und wir leisten ja auch gar keinen Widerstand, unsere Massen sind selbst auf dem falschen Weg. Sie sind selbst schon viel zu verwestlicht. Denken an Konsum, an Vorstellungen vom privaten Glück, schauen Ami-Serien im Fernsehen, anstatt den Weg des Propheten zu gehen. Also da wird die Religion politisch, die Religion findet ihre Länder, sich selbst entfremdet. Sie findet ihre Länder zerstört. Und an was erinnert man sich dann? Ja, an die guten Sitten, an die sich kein Schwein mehr hält. Vielleicht muss man noch Erweiterung sagen. Dieser politische Islam hat in Ländern, die selber schon was hermachen, macht- und geldmäßig, sagen wir, dem Iran. Durchaus auch ist es verbunden mit der Vorstellung, die Nation nimmt Schaden durch die Penetration durch den Westen und durch die Verwestlichung der Bürger. In den Ländern hat der Gedanke, wir müssen uns auf unsere islamischen Wurzeln zurückbesinnen. Wir müssen unsere Sittlichkeit wieder aufrichten. Wir müssen uns an unseren ideellen Zusammenhang als Volk erinnern, um die Widerstandskraft gegen den Westen zu mobilisieren, um als Volk wieder kraftvoll aufzutreten und dadurch die eigene Nation wieder in einen besseren Zustand zu bringen, bis hin zu einem Wiederaufstieg der Nation oder einen Aufstieg der Nation auch in Kategorien von Macht und Geld zu bewirken. Nach der Seite hin kann man sagen, das wird ja manchmal in einem bösartigen Sinn gesagt, ist der politische Islam schon eine Analogie zum Faschismus. Faschismus ist ja auch die Entdeckung gewesen, dass die Schwäche der Nation dass die Nation da niederliegt, am verlorenen Krieg geschuldet ist, der Ausgeliefertheit an die angelsächsischen Kreditgeber geschuldet war, aber eben immer auch geschuldet war der inneren Zwistigkeit, dem Klassenkampf und der Sittenlosigkeit der Deutschen damals. Dass sie alle bloß noch an ihr privates Glück gedacht haben und nicht mehr an die Nation. Dass sie sich fürs große Ganze nicht zur Verfügung gestellt haben, sondern das große Ganze für sich benutzen wollten. Das Moment, die Sitte stiftet den ideellen Zusammenhang zwischen den Volksgenossen. Und die Sitte muss wieder ernst genommen werden. Alle müssen sich der Sitte beugen, alle müssen sich an die Moral halten. Das stärkt die Einheit der Bürger, das stärkt die Volksgemeinschaft und das stärkt dann auch die Nation. Dieser Gedanke ist wirklich quasi die Quintessenz des deutschen Faschismus gewesen. Und das ist übrigens die Seite des Faschismus, die immerzu jeder versteht. Also das ist die Seite des Faschismus, die leuchtet doch jedem ein. Ja, wenn es um die Nation, ums Gemeinwesen schlecht steht, dann tanzen offensichtlich die Privatinteressen auf dem Tisch. Dann muss man die Privatinteressen und das Gemeinwohl wieder subsumieren, wieder drunter zwingen. Dieser Gedanke ist in der islamischen Welt in manchen Staaten, eben in Staaten, die sich selber schon in Sachen Geld und in Sachen Macht mit westlichen Staaten messen, vielleicht durchaus am Platz. Man muss aber im Kopf behalten, dass der politische Islam in mancher Hinsicht dort einen viel engeren Kreis zieht. Soll heißen, wenn man an die Taliban in Afghanistan denkt, die abstrakte Diagnose haben die sicher mit den Khomeini und Khomeini-Nachfolgern im Iran gemeinsam, nämlich unsere Gesellschaften leiden an der Penetration durch den Westen. Unsere Gesellschaften sind sich selbst entfremdet, ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Sitte entfremdet dadurch, dass sie sich diesem westlichen Gift geöffnet haben. Übrigens, mal gleich eine kleine Klammer an der Stelle. Wenn man mal in die Welt schaut, habt ihr mal in den Zeitungen, findet man ab und zu die Übersetzung von diesen Namen der Organisationen. Da gibt es in Nigeria gibt's einen, die heißt Boko Haram. Und dann wird es einem übersetzt mit, westliche Lehren sind Sünde. Und die andere, also da muss man mal drauf achten, ja, wenn man diese Dinge, die heißen gleich im Namen, heißen die gleich so. So, also jetzt bin ich bei, der politische Islam zieht manchmal auch einen viel engeren Kreis. Da misst sich dann die Gesellschaft, oder da messen dann die Taliban, ja, die Schüler, die Islamschüler, die Koranschüler, so muss man sagen, die Koranschüler, das heißt, das Wort Taliban heißt Koranschüler. Da messen die Koranschüler ihr Land Das messen die erstmal gar nicht groß an. Ist das eigentlich so reich wie Amerika oder hat so viel Macht wie China oder so? Sondern da zieht sich die Krisendiagnose und die Heilung, die ist ein und dasselbe. Ihr Land ist in ihrem Weltbild in einer katastrophalen Lage wegen der Penetration durch den Westen, wegen der Selbstentfremdung gegenüber ihrer eigenen Moral. Aber was ist eigentlich in Unordnung? Im Wesentlichen in Unordnung ist, dass nicht genug gebetet wird. In Unordnung ist, dass mit den Armen nicht genug geteilt wird. In Unordnung ist, dass falsche, aufs Geld gerichtete Rechtssysteme herrschen, anstatt der Scharia. Da ist dann der ganze Gottesstaat oder die ganze islamische Revolution, die ist dann auch schon fertig damit. Also da geht es nicht um die Wiedererrichtung der Macht der Nation, sondern die ist auch schon fertig damit, wenn die Frauen wieder daheim am Herd sind und nicht auf der Straße. Wenn das Scharia-Recht, die Gerechtigkeit der Scharia gilt und nicht irgendein importiertes fremdes Rechtssystem. Wenn sich alle am Freitag in der Moschee versammeln und ansonsten ihr Leben, speziell die Geschlechter, ihre Geschlechterrollen, nach den Vorgaben des Koran ausrichten, dann ist das Land wieder in Ordnung. Da ist jetzt gar nicht, da ist jetzt die Moral nicht der Sprung, der Kraftquell für nationalen Widerstand, sondern nationaler Widerstand und die Moral ist ein und dasselbe. Das soll zu weiter gar nichts führen, als dazu, dass wieder die guten alten Zustände herrschen, wie man es gekannt hat. Und wie sie längst nicht mehr gelten, weil überall die Amerikaner sitzen. Also auch die Taliban haben natürlich den ersten Programmpunkt. Die Ungläubigen, die uns unserer eigenen Lebensform entfremden, rausschmeißen. Erstens. Zweitens. Die korrupten, verwestlichten Regierungen, die die Statthalter westlicher Interessen bei uns sind, stürzen. Lasterhafte Amtsträger öffentlich bestrafen und gegen die, wie gegen die ihrer moralischen Pflichten vergessenen Volksteile, die Moral der guten alten Verhältnisse terroristisch durchsetzen. Das heißt mit strengen Strafen, mit öffentlichen Auspeitschen, mit mal einer Steinigung, was weiß ich, was halt fällig ist, wenn man meint, die ganze Moral, auf der unser Gemeinwesen beruht, wird nicht mehr beachtet und jetzt muss man drakonisch dafür sorgen, dass die Bürger und Gläubigen wieder wissen, was wichtig und unwichtig ist. Man kann sagen, und mit vollem Recht, da hat sich der Westen eine ziemlich reaktionäre Gegnerschaft gezüchtet. Und ich meine jetzt gezüchtet nicht im Sinn, wie es oft in der Zeitung steht, und da haben sie doch die Mujahideen damals selber unterstützt und der Ronald Reagan in Afghanistan, wo sie genau diese Reaktionäre gegen die Sowjetunion und ihr Weise, Afghanistan zu modernisieren, mit Waffen ausstaffiert und mit Geld versorgt haben, damit der Widerstand gegen die Russen nur mächtig genug ist. Ich meine es nicht in dem Sinn. Ich meine im Sinn von, der Westen hat wirklich alle Alternativen kaputt gemacht. Früher war die ganze arabische Welt voller linker Nationalisten, voller Bewegungen, die gesagt haben, man muss die Länder modernisieren. So, dem haben sie alle so lange Niederlagen beigebracht und den Widerstand so lange chancenlos gemacht gegen die westliche Vorherrschaft. Das sieht man jetzt bei den Palästinensern, dass jede säkulare Opposition, die nämlich irgendwo auch noch fragt, und was habe ich davon? Ja, die Al-Fatah gilt doch in Palästina inzwischen als schlapper Haufen gegenüber der Hamas. Warum? Weil eine säkulare politische Bewegung, die einen Palästinenserstaat anstrebt und dabei immer noch dran denkt, aber ich will mich nicht dafür umbringen oder bloß so viel wie unbedingt nötig, aber nicht mehr als unbedingt nötig, Das sind politische Opposition, das eine politische Opposition gegen die israelische Besetzung des Palästinensergebiets, die gilt in den Augen der Hamas und inzwischen auch in den Augen praktisch der meisten Palästinenser als schlapp. Ja, wer sich selber schont, wer immer noch an sich irgendwie denkt, ist zu dem ohnehin vollkommen chancenlosen Widerstand gegen die israelische Besetzung doch überhaupt nicht imstande. Man darf sich nicht mehr schonen wollen, nur dann kann man gegen die was zusammenbringen. Und das ist das Moment der Überlegenheit, der religiösen, ja, des politischen Widerstands gegen den Säkularen, weil die übermächtigen Gegner, einerseits der Westen überhaupt, im engeren Fall jetzt Israel im besetzten palästinensischen Gebiet, weil die dem Widerstand keine Chance lassen, deswegen ist nur noch der Widerständler, der von vornherein zum Selbstmordattentat bereit ist, ist nur noch der Widerständler, der von vornherein ein Kamikaze ist, ein effektiver Widerständler. Das ist die Lektion, die die schön langsam lernen. Und die ist übrigens furchtbar, die ist trostlos. Denn der Widerstand wird ja nicht chancenreicher und nicht erfolgreicher und auch sonst nichts. Dadurch, dass die sagen, wir machen es trotzdem. Aber welche, die sagen, wir machen es trotzdem, das sind bloß welche, die sagen, ins Paradies eintreten ist bestens. Also ich wollte jetzt bloß den Punkt untermauern, der politische Islam, wenn man jetzt an seine kriegerische Abteilung denkt, da komme ich jetzt gleich noch zu der Unterscheidung dazu, die ist noch wichtig, wenn man an seine kriegerische Unterscheidung denkt, an seine kriegerische Abteilung denkt, dann ist es eigentlich die letzte militärische Herausforderung, die es im Augenblick auf dem Globus gegen die westliche Suprematie gibt. Und es ist dieser der Herausforderung, die praktisch der westlichen Suprematie korrespondiert. Das soll heißen, gegenüber einer so überlegenen Macht, wer stellt sich denn da noch auf? Jetzt ist politischer Islam aber viel mehr als Dschihad und Terrorismus. Politischer Islam ist diese Diagnose, unsere Länder sind in einem furchtbaren Zustand, weil der Westen alles beherrscht, und weil auch unsere Völker sich längst dem westlichen Lebensstil mit dem Selbstverständnis des Individuums und seiner Selbstverwirklichung und eben Konsumwünschen angeglichen hat. Dieser Gedanke, der reicht ja viel, viel weiter als auf die Gruppen, die halt Al-Qaida heißen und Ansar al-Islam und so weiter. Das reicht ja, wenn man jetzt mal nach Nordafrika blickt, diese Umbruchstaaten. Ja, die sogenannte Arabellion, die seit 2010, Jahreswechsel 2010-2011, erst in Tunesien, dann Ägypten, später mit Hilfe westlicher Bomben in Libyen, inzwischen in Syrien, um die Staatsmacht kämpft oder wo um die Staatsmacht gekämpft wird, wo Aufstände stattfinden gegen die etablierten Regierungen. Dort scheinen doch im Augenblick überall die Islamisten als Sieger aus den Umbruchssituationen hervorzugehen. Das muss man sagen, das sind nicht gleich Al-Qaida-Leute, im Gegenteil. Aber die Grunddiagnose, um unser Land steht's schlecht, weil der Westen alles beherrscht, und weil sich die Bürger nicht mehr an die vom Islam vorgezeichnete Lebensführung halten. Dieser Gedanke, den hat auch ein Typ wie der Mursi, der aus der Moslembrüderschaft in Ägypten hervorgeht, das hat auch einer dieser Ennahda-Partei in Tunesien und ähnlichen Ländern. Und diese Führungen, diese Staatsführungen haben generell den Charakter für den Westen, also für unsere Regierung und für die Amis und die Franzosen und andere. Die sind schwierige Partner. Das sind Partner, deren Ausgangspunkt eigentlich anti-westlich ist.
Sie wollen die Selbstständigkeit ihrer Nation, sie wollen die Emanzipation ihrer Nation aus der westlichen Vorherrschaft eigentlich haben. Und im Verhältnis zu denen geht es den Diplomaten der großen westlichen Staaten drum, ob und wie man diese Typen, Mursi als den prominentesten, weil es auch das größte Land ist, um das es dabei geht, ob und wie man die durch Drohungen und Angebote, durch Zuwendung von Geld und Waffen oder durch die Drohung mit Entzug von Geld und Waffen, wie man die zum Kalkulieren mit dem imperialistischen Kräfteverhältnis erziehen kann. Da ist noch gar nicht raus, wie es geht. Da ist noch nicht raus, wie es hinausgeht, schon gleich nicht. Aber mit denen findet der Versuch statt, praktisch politisch zu verkehren, soll heißen, sie darauf zu stoßen, wie das Kräfteverhältnis ist und wie man also sogar den Wunsch eines islamischeren Ägypten nur voranbringen kann, wenn man rational mit dem imperialistischen Kräfteverhältnis kalkuliert. Für den Umgang mit diesen Staaten sind Islamisten, die eine militärische Chance für ihr Anliegen sehen und damit auch gewisse Erfolge erzielen, eine große Gefahr. Und da merkt man, dass dann Sicherheit des Westens ganz was anders heißt, als einfach, die könnten in Frankfurt am Main eine Bombe hochgehen lassen. Dann heißt Sicherheit des Westens, die könnten Einfluss auf die Umbruchsprozesse in Nordafrika kriegen. Die könnten unserem Versuch, die ägyptischen Moslembrüder zu einem rationalen Umgang mit dem imperialistischen Kräfteverhältnis zu erziehen, stören. Die könnten die auch an den Pranger stellen, als Windbeutel, als Weicheier und so weiter. Die könnten denen Konkurrenz machen in ihren Ländern. Das ist es, was erstmal die westliche Sicherheit vorläufig gefährdet. Viel wichtiger als irgendwo eine Bombe in irgendeinem U-Bahn-Schacht, irgendwo in der westlichen Welt. Es geht um die Sicherung des Umgestaltungsprozesses der ganzen arabischen und islamischen Staatenwelt, der im Moment unterwegs ist. Und da will man einen militärischen Gegner, der dem bloß politischen Gegner, wie der Mursi einer ist, entweder Rückendeckung gegen den Westen oder Konkurrenz gegen sein Kompromisslertum mit dem Westen machen kann. Da will man die nicht sehen. Und das ist ja auch die objektive Stärke dieser Al-Qaida-Ableger in Nordafrika. Die Typen sind die Radikalinskis eines Standpunkts, der von den Millionen nordafrikanischer Bürger verstanden wird. Es ist wichtig zu sehen, das sind nicht Terroristen und allzu abgedrehte Irre, sondern das sind Radikale eines Standpunkts, den teilen offensichtlich Millionen in den Umbruchstaaten. Ja, die sind auch nicht gleich zum Selbstmordattentat bereit, die sind auch nicht gleich bereit, in den aussichtslosen Krieg mit dem Westen einzutreten. Aber dass die für eine gute Sache kämpfen und dass die Sache, für die sie kämpfen, eine ist, die Leute selber im Kopf haben. Nämlich Rückbesinnung der islamischen Welt auf sich selber und Befreiung aus westlicher Dominierung. Das teilen die. Also, das war jetzt der zweite Block. Der erste Block war, was heißt das Sicherheitsinteressen? Im zweiten Block ist sogar Sicherheitsinteresse noch näher bestimmt worden. Aber hauptsächlich war das Thema im zweiten, die zweite These, was für Feinde hat der Westen da vor sich? Er hat sie selbst erzeugt. Es ist eine reaktionäre, auf seine Weise nationale, jetzt in dem Fall sogar religiös interpretierte Nation. Nationale Antwort auf die Penetration der ganzen Welt durch die westliche Vorherrschaft und der Erfahrung, dass die den Leuten und den Völkern und den Staaten dort nicht gut tut. Es ist wichtig, an der Stelle vielleicht nochmal dann rauszudrehen, einen Augenblick. Ich kenne das aus dem antideutschen Lager. Wer denen überhaupt irgendeine Rationalität zubilligt, wird gleich, also denen, ich meine jetzt den Dschihadisten oder den Islamisten, irgendeine Rationalität zubilligt, wird gleich, als ob er die entschuldigen wollte, als ob er für die wäre, aufgefasst und dann kritisiert. Und dann machen diese Antideutschen den Vergleich und sagen, da ist uns doch dann der aufgeklärte Imperialismus der Amerikaner, der die ganze Welt beherrscht, aber doch die Freiheit des Individuums sich auf die Fahnen schreibt, ist uns dann doch lieber als die vermeintliche islamistische Befreiung, die bloß in der Unterdrückung der Frau gipfelt und im Händ abhacken. Ich möchte deutlich machen, wer erläutert, dass das eine Antwort auf die imperialistische Beherrschung der Welt ist, gibt dieser Antwort noch lang nicht recht, hält es noch lang nicht für eine gute Antwort. Aber ich will schon behaupten, eine Antwort ist es. Wie überhaupt Anti-Imperialismus ja immer ganz für sich schon sich gegen imperialistische Vorherrschaft richtet und da drin noch lang nicht steckt, wofür der eigentlich eintritt. In der Regel ist es für die eigene Nation. Auch Hitler hat sich für einen Anti-Imperialisten gehalten. Gegen die angelsächsische Dominierung der Welt. In dem Sinn sind die Islamisten gläubige Anti-Imperialisten. Das ist eine total reaktionäre Sorte Gegnerschaft gegen die westliche Weltbeherrschung. Aber es ist eine Gegnerschaft, die sich die westliche Weltbeherrschung mit den Wirkungen, die sie auf die Länder dort hat, gezüchtet hat. Also ich meine, man muss das trennen können. Es muss doch möglich sein, das zu erklären, ohne dass man das gleich für, aha, ich halte es für gut. Natürlich ist er total reaktionär, aber halt eine total reaktionäre Antwort auf die westliche Beherrschung der Welt. Ja.
Ich habe jetzt das Argument, warum die linke Opposition chancenlos ist, verpasst, denn anti-imperialistisch sind die ja auch.
Mein Argument war eigentlich mit chancenlos. Die haben über 50 Jahre hinweg erfolgreich alle linken Versuche, alternative Staaten zu machen, kaputt gemacht. Einfach im Sinn von, es ist passiert. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Aufbauprogramme, sagen wir in Algerien, da wollten sie mal einen Sozialismus errichten, dass die Aufbauprogramme denaturiert sind. Wenn du mal 50 Jahre lang was betreibst als eine Staatsmacht, und das Ergebnis stellt sich nicht ein. Irgendwann wird es dazu, dass das Militär und die politische Klasse die Macht und den Zugang zu den Reichtumsquellen in der Hand hat, halt sich versorgt und den Rest des Landes und den alten Entwicklungsidealismus, dass da nichts mehr passiert in der Richtung. Also verdienen sie auch wirklich gar keinen Anhang mehr. So, und das war jetzt die eine Seite, ja. Die sind einfach.
Die von westlicher Seite klein gehalten worden sind,
ja,
beziehungsweise klein gemacht,
ja,
worden sind. Hm.
Und jetzt das Ganze jetzt auf der Ebene des Aufstands, des wirklichen Kampfes gegen die westliche Beherrschung. Da muss man sagen, da ist eigentlich mein Israel-Beispiel einschlägig. Ja, aus der Position absoluter Chancenlosigkeit raus. Wer mag aus der noch einen Krieg führen? Wer mag sich aus der Position überhaupt noch unbedingt gewaltmäßig gegen die Vorherrschaft, gegen die Übermacht aufstellen? Nur noch wer jemand, der nimmer kalkuliert. Und das ist die eigentümlich ironische Überlegenheit der Religiösen gegenüber den säkularen Anti-Westlern. Die kalkulieren nimmer. Die sagen nicht, und was habe ich davon? Und auch beim Schießen und beim Krieg führen, möchte ich noch in den Genuss des Friedens kommen, der hinterher einreißt. Und wenn welche sterben, ist es scheiße, aber das große Ziel ist doch nicht zu sterben. Ja, das alles erscheint in einem Krieg, wie die Palästinenser ihn gegen die Israelis führen, als eine einzige Schwäche. Wer nicht sterben will, der kriegt da nichts mehr zustande. Nur wer sich gar nicht mehr schont, hat eine militärische Chance. Das ist die Überlegenheit und das Moment der Glaubwürdigkeit, das Moment auch der Attraktivität, der Überzeugungskraft gegenüber dem Anhang oder gegenüber den normalen Menschen in Palästina, die Radikalen gewinnen. So, und solche Gegner, die aus der Position absoluter Chancenlosigkeit raus den Krieg gegen den Westen aufnehmen, ja, man muss das auch mal ernst nehmen, auch Al-Qaidas Anschlag auf das World Trade Center in den USA mit den Twin Towers 2001, auch das war ein Kriegsakt aus der Position absoluter Unterlegenheit raus. Chancenloser Unterlegenheit. Deswegen war es ein Kriegsakt, es war ein Kriegsakt, ohne Zweifel. Aber es war ein Kriegsakt, der selber gar nicht strategisch, sondern symbolisch kalkuliert. Auch Bin Laden hat nicht gemeint, dass er damit Amerika stürzen kann. Demonstrieren, dass man auch gegen einen total überlegenen Feind etwas hinkriegen kann, ja, das vielleicht. Aber dann ist der ganze Krieg ist ein Symbol, dass der Widerstand lebt und dass man es schon versucht. Mehr ist er gar nicht. Und diese Sorte Angriff erklärt der Westen zu absolut unerträglicher Bestreitung seiner Unantastbarkeit. Also das war die zweite These. Ich sage jetzt immer Thesen, aber es ist natürlich eigentlich immer gleich eine ganze Geschichte. Jedenfalls war das Zweite, was für Feinde hat denn der Westen da zu bekämpfen? Was erklärt er denn für eine Sicherheitsbedrohung, die er nicht auf sich beruhen lassen kann?